Ja, ihr Lieben, heute haben wir es ja ein besonderer Tag, also in jeder Hinsicht, 85 Jahre, wow, also ich bin begeistert. Aber wir haben ja auch ein bisschen was aufzuarbeiten. Heute ist ja Weltmeisterschaftsendspiel. Und normalerweise sagt man ja, es spielen 2x11 Leute und Deutschland gewinnt. Die schlechte Botschaft heute ist, Deutschland wird nicht gewinnen. Und ich bin da sozusagen mehrfach traumatisiert und müsste normalerweise jetzt das Sozo-Team bitten, weil, also ich habe jetzt sozusagen eine Kette von Loser-Einflüssen jetzt hinter mir. Also HSV steigt ab. Gleichzeitig Kiel, der Ort, wo ich geboren bin, schafft es nicht, in die erste Liga zu kommen. Drittens, die deutsche Mannschaft bleibt schon in ganz früher Phase in der WM stecken. Ich bin ziemlich fertig. Und so kann es passieren, dass sich der Glanz... Und jetzt nehmt mir doch nicht die Pointe, meine Güte noch mal. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Fallt mir doch nicht einfach ins Wort. Ja? Also es geht doch nicht. Mal ein bisschen Respekt hier. Ja, also, ich bin Kieler. Und Angelique Kerber ist Kielerin. Und so kann es passieren, dass man im Schlamm und in dem Leid und in dem Zugedeckten hängen bleibt und dabei versäumt, was gerade so wunderschön glänzt. Und habt ihr die glänzenden Augen? Habt ihr die Freude in ihrem Gesicht gesehen? Habt ihr gesehen, wie sie geschwärmt hat, wie es ihr gegangen ist, dass sie jetzt diesen Sieg errungen hat? Den dritten Grand Slam Sieg. Nehm mir nicht meine zweite Pointe. Den dritten Grand Slam Sieg, den sie gewonnen hat. Jetzt fehlt nur noch einer, die French Open. Und das nach einem Jahr des völligen Zerbruchs, wo über sie hergefallen wurde, wo sie selber völlig verzweifelt war. Und sie sagt, das Wichtigste, das sie jetzt aus diesem Sieg weitergeben kann, ist, gebt niemals auf. Halte durch. Bleib dran. Und ich finde diese Botschaft genug und insofern könnten wir das jetzt auch als Impuls so stehen lassen. Aber ich habe mich noch ein bisschen weiter vorbereitet, Leute. Also als ich vor 10 Jahren einmal in Colorado in Rocky Mountains zu einer christlichen Männerkonferenz oder zu einem Männerseminar war, um das dort zu moderieren, kam ich dort an und es erwartete mich ein Freund, ein guter Freund aus Deutschland, der dort schon angekommen war und auch inzwischen wieder in Amerika lebte, denn er war Amerikaner. Und er wirkte sehr bedrückt und er bat mich um ein Gespräch unter 4 Augen. Er hatte regelrecht darauf gewartet, dass ich ankomme und hatte sich vorgenommen, mit mir ein Gespräch zu suchen. Und wir kannten uns gut aus den Zeiten in Deutschland und wir gingen in die Berge und er gestand mir etwas, was er vor Gott ans Licht und in Ordnung bringen wollte. Er tat also Buße, wie man so sagt, und er legte vor mir und damit auch vor Gott Rechenschaft ab. Er betete und ich betete und ich sprach ihn im Namen Jesu frei. Und über sein Gesicht ging ein Glanz und seine Bedrückung wich. Direkt nachdem wir dort zusammen gewesen sind, kurze Zeit später, nahm ich mein Motorrad, das war eine Umgebung, wo man so alles Mögliche zur Verfügung hatte, Quads und Motorräder und Vorderlader und all sowas. Also ich war in den Rocky Mountains, ihr wisst. Ich war da auf einer Ranch. Dann habe ich mein Motorrad und fuhr nochmal in die Berge hinaus, bevor dieses Seminar beginnen sollte. Und an einer bestimmten Stelle fielen mir Steine auf, die dort lagen. Und die Steine, die gleisten so im Sonnenlicht. Und sie schillerten und glänzten und glitzerten. Andere Steine, die wiederum im Schatten lagen und im Dunkeln waren, taten dies nicht. Sie sahen eben einfach aus wie Steine. Als ich diese dann aber auch ins Sonnenlicht hielt, schillerten und glänzten sie genauso wie die anderen Steine. Ich nahm 2 dieser glänzenden Steine, die ich extra ausgesucht hatte und besonders schön fand, und fuhr zu meinem Freund zurück mit dem Motorrad und klopfte an seine Zimmertür und sagte ihm, dass ich etwas für ihn gefunden, dass ich etwas für ihn mitgebracht habe. Aber wir müssten dazu rausgehen, weil hier drin könnte ich ihm das nicht gut zeigen. Und wir gingen nach draußen in den Innenhof von dieser Ranch und ich zeigte ihm im glänzenden Sonnenschein das Glänzen und das Glitzern dieses Steines. Dann hielt ich den Stein in den Schatten und der Glanz war vorbei. Es war einfach nur ein dumpfer Stein. Ich schenkte ihm einen der Steine und sagte, behalte ihn als Andenken und als Erinnerung an den heutigen Tag, an unseren guten, kraftvollen, befreienden Spaziergang. Du hast etwas ins Licht gehalten und es hat dich zum Glänzen gebracht. Und du hast dich von deiner Schuld befreit. Hättest du es nicht getan, wärst du einfach nur ein stumpfer Stein geblieben. Den anderen Stein, den habe ich mir als Erinnerung an diesen Moment behalten. Und ich habe ihn hier dabei. Und ich möchte ihn einfach euch mal zeigen und ihn einfach mal rumgeben und dass ihr ihn einfach mal bewegt und es verinnerlicht, wie es sein kann, wenn ein Stein einfach nur ein stumpfer Stein ist oder ein Stein zum Glänzen kommt.
Es ist fast ein normaler Stein. Ihr würdet es kaum sehen. Es ist jetzt hier ein bisschen Licht, deshalb glitzert er vielleicht ein bisschen. Aber sobald ihr anfangt, ihn ins Licht zu stellen, fängt er an zu glitzern und zu glänzen. Und das ist das, was ich einfach dort wahrgenommen habe. Und so eine tiefe geistliche Situation. Jetzt halte ich schon mein Handy hier als Mikrofon vor die Nase.
Nehme ich doch lieber das Mikrofon, das Handy funktioniert nicht so gut. Wenn ihr bestimmten Menschen begegnet, dann kennt ihr vielleicht diesen Spruch, welch ein Glanz in meiner Hütte. Die Redewendung wandelt ein beflügeltes Wort aus Schillers Werk Die Jungfrau von Orleans ab. Wie kommt nur solch ein Glanz in meine Hütte? Das Thema Glanz hat offensichtlich die Menschen schon immer irgendwie fasziniert. Vielleicht auch deshalb, weil Gott es schon ganz früh in die Menschen gelegt hat. Ich möchte heute nicht auf Glanz und Gloria und die Glimmerwelt eingehen, sondern mit euch danach schauen, was Gott in uns und an uns zum Glänzen bringen möchte. So wie Nico gesagt hat, unser Credo, unser Motto, Gott begegnen verändert Leben, kannst du es unterschiedlich interpretieren. Gott begegnen verändert, in Anführungsstrichen, das Leben großgeschrieben oder Gott begegnen und verändert Leben. Und so können wir von dem Glanz, den Gott hat und den wir verherrlichen dürfen, den wir anbeten, wo wir Gott in seiner Schönheit, wo wir Jesus auf dem Thron sehen und an dem Kreuz von Golgatha vorbeischauen und über es hinwegschauen dürfen, weil wir Jesus wissen, dass er im Thronsaal sitzt und nicht mehr am Kreuz ist. So können wir uns auf diesen Glanz fokussieren und diesen Glanz uns anschauen und das verherrlichen. Gott möchte aber etwas von sich, von seinem Wesen in uns zum Glänzen bringen. Und deshalb möchte ich mich stärker darauf fokussieren, dass wir, so wie diese Steine, glänzen und glitzern in seinem Licht. Und dass wir uns darauf fokussieren. Denn über seinen Glanz, da möchte ich nicht drüber hinweggehen, sondern den möchte ich in den Mittelpunkt stellen, weil er nämlich der Mittelpunkt unseres jeweiligen individuellen Lebens sein sollte. Also, indem ich über den Glanz spreche, der von uns ausgehen sollte, spreche ich nicht weniger über den Glanz, der von Gott ausgeht. Denn alles, was in uns glänzt, ist das, was Gott in uns zum Glänzen bringen möchte. Also, es ist er selber. Zunächst möchte ich euch mal so als Einstimmung einen Text, über den ich gestolpert bin, vorlesen, den Nelson Mandela 1994 bei seinem Amtsantritt als afrikanischer Präsident zitierte. Man muss dazu einfach auch wissen, vorher saß er wegen seines Kampfes gegen die Apartheid fast 30 Jahre im Gefängnis. Und wisst ihr, wenn ich das lese, dann finde ich so richtig schön, wenn ich hier in Gesichter schaue und wenn ich Nationen miteinander verbunden sehe. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass Berliner auch da sind. Aber ich möchte eigentlich eher eben halt auch das andere, dass wir einfach über dieses Thema der Apartheid drüber hinweg sind, jedenfalls wir heute in unserer Gesellschaft, und dass wir heute hier mit euch zusammensitzen dürfen und Jesus feiern dürfen, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir immer wieder Dinge erleben, die vielleicht uns auch vielleicht manchmal Angst machen, aber dass wir auf der anderen Seite Dinge erleben, die auch so frei und uns in die Freiheit geführt haben. Und Nelson Mandela war einer von den Menschen, der hier sich ja auch wirklich hingegeben hat. Und er sagt in seiner Amtsrede, man muss sich das einfach mal vorstellen, ein afrikanischer Präsident in dieser Zeit aus dieser Historie sagt und überschrieben mit Gottes Glanz: Unsere tiefste Angst ist nicht die vor unserer Unzulänglichkeit. Unsere tiefste Angst ist nicht die Angst vor unserer unermesslichen Kraft. Es ist das Licht in uns, nicht die Dunkelheit, die uns am tiefsten ängstigt. Wir fragen uns, wer bin ich, dass ich von mir sage, ich bin brillant, ich bin begabt und einzigartig. Ja, im Grunde genommen, warum solltest du das nicht sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, hilft das der Welt nichts. Es hat nichts mit der Erleuchtung zu tun, wenn du glaubst, zusammenschrumpfen zu müssen, damit sich die Leute um dich herum weniger unsicher fühlen. Wir sind geboren, um den Glanz Gottes zu offenbaren, der in uns ist. Gottes Glanz ist nicht nur in wenigen von uns. Gottes Glanz ist in jedem Menschen. Wenn wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen ebenfalls die Erlaubnis, ihr Licht scheinen zu lassen. Wenn wir uns von unseren eigenen Angst befreien, befreien wir mit unserer Gegenwart auch andere. Es klingt ein bisschen widersprüchlich, einerseits, und andererseits drückt er aber im Kern so Wesentliches aus. Und ich fand es einfach beeindruckend. Gottes Glanz ist nicht nur in wenigen von uns. Gottes Glanz ist in jedem Menschen. Passend dazu in Sprüche 4,18 steht: Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Wir können daraus ableiten, dass wir also nicht dem Untergang entgegengehen, wenn wir als Gerechte, als Heilige, als die, die mit Jesus gehen, unterwegs sind, sondern dass wir dem Auftrag entsprechend, dem Aufgang bis zum vollen Tag, dem Sonnenaufgang, dem Licht, das vollständig ist, entgegengehen und nicht der Dunkelheit entgegenlaufen. Wir gehen dem Licht entgegen. Ist das nicht eine Perspektive? Hey, ist das nicht mal ein Amen wert? Von Mose lesen wir, dass nicht nur sein Pfad glänzte, sondern sein ganzes Gesicht. Eine Gottesbegegnung brachte sein Gesicht zum Glänzen. Aber er merkte es selber gar nicht. Und zwar war das Licht so hell, dass er sich ein Tuch überziehen musste, damit die anderen das überhaupt aushalten konnten. Immer wenn Mose aus dem Zelt der Begegnung heraustrat, teilte er den Israeliten mit, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und dann heißt es: Und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Im 2. Mose 34, Vers 35. Und in einem Traum, einer Vision, die Daniel hatte, in der Gott Daniel offenbart, wie sich das damalige persische Reich entwickeln wird, steht in Daniel 12, 3 der Satz: Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie Sterne immer und ewiglich. Jesaja, der dem Volk Israel mitteilt, wie Gott es sieht und Gott sehr deutliche Worte für sie hatte und sie wirklich zutiefst ermahnte, zeigt ihnen Jerusalem als eine Stadt voller Licht auf. Und dann steht da in Jesaja 60, Vers 1 bis 5: Steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde, alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Andere Völker werden von diesem Licht angezogen. Ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Schau dich um. Aus allen Richtungen strömen sie zu dir. Von weit her kommen deine Söhne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Was du da siehst, lässt dein Herz höher schlagen. Du wirst vor Freude strahlen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis herumirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Siehst du seinen Glanz? Siehst du das Licht der Welt auf deinem Leben? Bist du dir so richtig bewusst, dass du das Licht hast? Übrigens mit einem S. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis herumirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir mal in diesem Bild bleiben, Mose, dessen Angesicht so leuchtete und selber den Glanz aber nicht gesehen hat, und wenn wir uns bewusst machen, dass wir das Licht Jesu haben, dann empfinden wir es vielleicht nicht mehr als ganz vermessen, dass der Glanz, der auf dem Gesicht Mose war, auch heute noch von Gott als Glanz und Licht auf unser Leben gelegt ist, oder? Könnte es sein, dass da etwas sichtbar wird, sichtbar werden soll, anziehend sein soll, was Gott auf dein, auf mein Leben gelegt hat? Oder denkst du eher, das sind alles Themen, die galten mal im Alten Testament. Das war bei Mose so. Mit Mose will ich mich mal schon gar nicht vergleichen. Und Jesu hatte das Licht. Ja klar, Jesus, das Licht in meinem Leben. Aber ich glänzen? Wie soll das denn gehen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir demütig bleiben. Ich glaube, es ist übrigens auch gut, dass die deutsche Fußballmannschaft jetzt mal ein bisschen demütig wird. Ich glaube, es ist manchmal gut, durch Täler der Demut zu gehen. Es macht uns bodenständig. Es hält unsere Beine auf dem Boden. Aber wie ich schon manchmal gesagt habe, manchmal kann auch Demut Hochmut sein. Oder wie der Spruch so heißt, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Und so denke ich, dass es einfach völlig in Ordnung ist und dass es gut ist und dass es zu unserem Gottbewusstsein, zu unserem gottbewussten Selbstbewusstsein gehört, dass wir annehmen, dass das Licht Jesu in uns ist und sichtbar ist. Dass der Glanz, den Mose auf seinem Gesicht hatte, auch heute noch auf deinem Gesicht sein darf. Und kann und soll und ist. Mein Großcousin, dessen Frau vor einigen Jahren starb, beide sind wirklich treue und leidenschaftliche Nachfolger Jesu, eben sie gewesen und haben sich ihr Leben lang an Jesus verschenkt. Er berichtete von den letzten Stunden, die sie gemeinsam hatten im Krankenhaus, in einem gemeinsamen Zimmer. Es war dort eine gute Atmosphäre eingerichtet für sie und sie hatten eine gute Zeit miteinander. Er berichtete, dass kurz vor ihrem Tod sie noch einmal ein letztes Mal, ganz unerwartet, nachdem sie eigentlich schon nicht mehr ansprechbar war die ganze Zeit, er ins Zimmer kam und sie aufrecht im Bett saß und völlig wach wirkte und ihn ein letztes Mal ansprach mit ganz besonderen, intensiven Worten. Es waren die letzten Worte, die sie zu ihm sprach. Und er spricht unter Tränen mit einer völligen Ergriffenheit, auch jetzt immer noch davon, wenn er das erzählt, dass er sagte, da war ein Glanz auf ihrem Gesicht. Es war so stark, ich konnte es nicht ertragen. Und deshalb traue ich mich auch, eine Geschichte zu erzählen von mir. Als ich von meiner Reise aus Colorado zurückkam und ich dort so etwas wie eine zweite Begegnung, eine zweite Bekehrung erlebt hatte, holte mich meine Familie, damals noch die Kinder relativ klein, vom Flughafen ab. Erst viele Jahre später erzählte mir unsere Tochter, dass sie in dem Moment, als sie mich dort auf dem Flughafen sah, wusste, dass jetzt bei uns zu Hause alles anders wird. Als ich sie fragte, woran konntest du das erkennen, sagte sie, naja, du sahst völlig anders aus. Sag ich, naja, na klar sah ich völlig anders aus. Ich kam direkt aus einem amerikanischen Outlet-Laden. Nein, sagte sie, ich habe in dein Gesicht geschaut und du sahst völlig anders aus. Und ich wusste, es wird sich bei uns alles ändern. Und es wurde alles anders. Unser Leben, unsere Beziehung zu Jesus als unseren König, unsere Sicht und unsere Beziehung zu dem uns über alle Maßen liebenden Vater veränderte sich völlig. Unsere Sicht auf die Kraft, die uns durch den Heiligen Geist gegeben ist, führte uns in neue Freiheiten. Manche schmerzhaften Schritte mussten getragen und ertragen werden. Aber die Freiheit und das gute Leben mit Gott hat mein Herz berührt und verändert. Gott begegnen verändert Leben. Die Begegnungen mit Gott haben mein Leben verändert und mich in ein lebendiges, überquellendes Leben, in eine Freiheit geführt, von der ich vorher vielleicht geträumt, geahnt, mich danach gesehnt, eine Leidenschaft dafür hatte, aber in einem goldenen Käfig gefangen war. Ich wünsche euch und spreche euch zu, du hast, wenn du Jesus nachfolgst, das Licht in Jesus Christus bereits in dir. Und es könnte sein, dass dadurch Licht und Glanz von dir ausgeht. Du bist Teil seines Volkes, Teil des heiligen Israels. Und so könnte es sein, dass es bei dir so ist, wie es dem Volk Israel zugesagt ist. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde, alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Andere Menschen werden von diesem Licht angezogen. Ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Lass zu, dass dieser Glanz von dir ausgeht. Vertraue dem Christus in dir und zieh die Decke nicht über dein Angesicht. Lass nicht zu, dass der Feind diesen Glanz beraubt, indem er ihn zudeckt, er zwar da ist, aber er nicht sichtbar werden darf. Wir brauchen kein goldenes Kalb und sonst nicht irgendwas anderes, sondern wir brauchen allein Jesus. Und die Herrlichkeit Gottes wird von unserem Angesicht und in unserem Wesen zu entdecken sein. Auch wenn du selbst oder wenn ich selbst es vielleicht auch gar nicht merke. Ich hatte nämlich keine Ahnung, wovon meine Tochter sprach. Ich weiß bis heute nicht, was denn so anders an mir aussah. Und es ist ein wunderschönes Bild, das mich ergreift und dass ich jetzt hier ohne Tränen das vortragen kann, ist eine Ausnahmeerscheinung, denn bisher musste ich immer weinen, wenn ich das erzählt habe. Und mit diesem Gedanken, dass du diese Herrlichkeit in dir trägst und dass dieser Glanz von euch, von dir ausgeht, mit diesem Gedanken wünsche ich euch viele glanzvolle Urlaubsbegegnungen. Und dass ihr über euer ganzes Gesicht strahlt und eure innere Freude widerspiegelt, wo immer ihr sein werdet und wem immer ihr begegnet. Ich habe im Internet ein Bild gefunden und das ist das Bild, vielleicht machst du es mal, das ist das Bild von dem Verein für strahlende Gesichter. Ist das nicht schön? Lasst uns diesem Bild mal folgen und ein geistliches Bild für uns daraus machen. Lasst uns ein Verein, eine Familie der strahlenden Gesichter sein, die aus der inneren Freude heraus Jesus in seinem Wesen widerspiegeln und in die Welt, in unsere Umgebung, in unsere Städte, an die Urlaubsorte hinaustragen. Und damit bin ich eigentlich jetzt mit meiner Predigt am Ende angekommen. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit, die wir miteinander besprochen haben. Ein Ort, wo wir als Vineyard-Dach auch so etwas wie Glanz erleben wollen, also Dinge zum Glänzen bringen wollen, ist das Vintage. Wir nennen das so, weil es so eine Namensähnlichkeit mit Vineyard hat, aber auch, weil Vintage kann man unterschiedlich interpretieren. Also manche verstehen Vintage in benutzten Möbeln, andere erkennen daraus richtig gute, gereifte, volle Weine. Vintage-Musikinstrumente sind besonders alte, sehr gut bespielte, über Jahre hinweg bespielte Musikinstrumente. Und so ist der Name Vintage jetzt nicht in irgendeiner despektierlichen Weise zu belegen, sondern belegt mit abgehangenen Leitern, die sich jungen, neuen, potenziellen Leitern stellen. Und es ist einfach so, dass wir dieses Vintage einmal im Jahr stattfinden lassen. Wir laden dann Menschen aus der lokalen Vineyard ein, die von dort benannt werden. Es kann dann für die Einzelnen so etwas wie ein Start oder eine Art Portaltreffen sein, aus dem sich dann Prozesse für Weiterentwicklung vielleicht in zukünftige Verantwortung lokal oder überregional auch herausbilden. Und uns geht es darum, dass wir an 3 Tagen Leben teilen. Die Vineyard-Werte und das, was uns verbindet, näher bringen wollen, überregionale Vernetzung fördern wollen und einfach Beziehungsentwicklung damit auch unterstützen. Selber als Dachleitung wollen wir dort nahbar sein und die Beziehung und Identifikation für Vineyard als Bewegung und nicht nur als lokale Vineyard, die wir selbstverständlich auch am lokalen Ort unsere Identifikation haben, aber trotzdem eben auch als Bewegung, als große Familie auch zu erleben und zu pflegen. Ich durfte dieses Vintage von der Schweiz nach Stuttgart holen und neu aufstellen. Und seitdem hat sich pro Jahr die Teilnahme verdreifacht etwa. Und es sind dort bis heute fast 300 Menschen innerhalb der letzten vier Jahre im Vintage gewesen. In diesem Jahr nun, und jetzt komme ich auf den Punkt, waren 3 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer aus der Vineyard Bergedorf auch im Vintage. Hermann, wo ist Hermann? Hermann ist heute nicht da, der ist schon im Urlaub. 2 Teilnehmer, ich korrigiere mich, aus der Vineyard Bergedorf dabei, also 5, genau. Gestern war ich auch irgendwie immer bei 5 und ich kam nicht auf 5, aber wie konnte ich nur Hermann? Also, das geht ja gar nicht. Und vielleicht haben diese jetzt aber dann hier anwesenden 4 ja auch noch ein bisschen von dem Glanz in den Augen, was sie dort erlebt haben und können darüber berichten, welche Highlights es für sie gab. Und deshalb möchte ich euch einfach bitten, Nicole, Inga, Lisa und Tom. Tom mit einem besonderen Applaus nochmal für seinen 18. Geburtstag. Hey, man. Also kommt doch einfach mal kurz nach vorne. Und Inga, du bist die Erste, fang du doch einfach mal an und sag doch einfach mal, wie du das erlebt hast. Einfach in kurzen 3, 4, 5 Sätzen, aber mindestens ein Highlight, das du herausstellen möchtest. Super. Vielen Dank euch allen. Ich kann einfach abschließend auch noch sagen, nehmt doch gerne eure Plätze wieder. Vielen Dank. Ne? Danke, dass ihr bereit wart, euch hier hinzustellen und einfach das auch wiederzuspiegeln, den Glanz wiederzuspiegeln. Und ich kann einfach abschließend auch nur sagen, Vintage zu erleben, ist für mich ein Highlight des Jahres. Also es ist nicht so, dass wir nur damit etwas geben und verschenken wollen. Natürlich, ich bin völlig ausgepowert. Ich meine, ihr habt mich erlebt. Wir mussten noch einiges managen auf der Rückreise, weil der Hamburger Flughafen zu war und zum Schluss mit dem Leihwagen wir hier angekommen sind und so. Alles irgendwie strapaziös und ich brauche meistens eine Woche, bis ich mich davon erholt habe. Aber es ist einfach so was Schönes im Jahr mit 60, 80 Menschen zusammen zu sein, die einfach nochmal so eine Dynamik entfalten und die einen ermutigen, weil es ist nicht so, dass wir nur ermutigen, sondern wir werden ermutigt. Wir wissen, es geht weiter, es gibt Zukunft, es gibt Perspektive, Menschenherzen brennen. Hey, ihr wart letztes Jahr dabei, Dennis und Steffi, das war einfach so eine coole Zeit und es war einfach auch dieses Jahr richtig schön mit euch zusammen dort zu sein und auch wir ein Stückchen mehr uns kennengelernt haben und Beziehungen leben durften. Vielen Dank!